Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Till Janzer. Die deutsch-tschechischen Journalistenpreise sind am Wochenende verliehen worden. Wir stellen Ihnen einige der Preisträgerinnen und Preisträger vor. Das aber erst im zweiten Teil unserer heutigen Sendung. Beginnen wollen wir mit etwas Weihnachtlichem, denn einige Kinder freuen sich hierzulande über Schuhkartons zum Fest. Es sind die Geschenkpakete der evangelischen Kirche in Tschechien für den Nachwuchs aus armen Familien. Und wir machen einen Ausflug in die Wissenschaft. Denn Forscher aus Brünn entwickeln gerade ein neuartiges Abwasserreinigungsverfahren, bei dem Algen eingesetzt werden. So sollen beispielsweise auch die Rückstände von Medikamenten und Düngemitteln beseitigt werden können. Zunächst aber die neuesten Nachrichten aus und über Tschechien, und zwar von Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
In Tschechien ist die Zahl der angezeigten Fälle von Vergewaltigung sowie häuslicher Gewalt in diesem Jahr angestiegen. Darüber informierte der Vorsitzende des Regierungsausschusses für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Radan Šafářík, am Montag bei einem Pressefrühstück anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Die bisherigen Daten würden darauf hinweisen, dass die Gesamtbilanz in diesem Jahr historisch die höchste überhaupt sein könnte. Das müsse aber nicht unbedingt bedeuten, dass die Gewalt zunehme, so Šafářík. Womöglich suchten nur mehr Opfer nun auch Hilfe. Des Weiteren kündigte die Menschenrechtsbeauftragte der tschechischen Regierung, Klára Šimáčková-Lorencíková, bei dem Treffen an, im Parlament einen erneuten Ratifizierungsprozess für die Istanbul-Konvention anzuregen. Die tschechische Armee braucht laut Generalstabschef Karel Řehka mehr Leute. Schätzungen würden von 37.500 benötigten Berufssoldaten ausgehen. Die Armeekonzeption sehe aber maximal nur 30.000 vor und aktuell gäbe es nur 24.000 Wehrangehörige. Dies sagte Řehka am Dienstag bei der Eröffnung der Jahrestagung der Kommandoebene. Diese legt die Aufgaben der Armee für 2025 fest. Verteidigungsministerin Jana Černochová kritisierte in ihrer Rede, dass der Ressortehaushalt von 2% des Bruttoinlandsproduktes nicht ausreiche. Staatspräsident Petr Pavel mahnte zum Auftakt, die Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten und in der Sahelzone drohten weiter zu entflammen und die Grenzen der Regionen zu überschreiten. Tschechien müsse deswegen nicht nur eine fähige Armee, sondern auch eine widerstandsfähige Wirtschaft aufbauen und die Gesellschaft entsprechend vorbereiten, so das Staatsoberhaupt. Am Donnerstag wird der israelische Außenminister Gideon Saar Tschechien besuchen. Es ist Saars erste Auslandsreise nach seiner Ernennung zum Diplomatiechef am 5. November. Wie das tschechische Außenministerium am Dienstag mitteilte, wird Ressortleiter Jan Lipavský mit seinem Amtskollegen die aktuelle Lage im Nahen Osten sowie die bilaterale Zusammenarbeit besprechen. Saar wird am Donnerstag zudem vom Vorsitzenden des tschechischen Senats Miloš Vystrčil empfangen. Das oberste Verwaltungsgericht Tschechiens hat die Beschwerde des Vereins Klimatická žaloba zurückgewiesen. Damit wird ein Urteil des Prager Stadtgerichts bestätigt, das die Klimaklage 2022 abgewiesen hatte. Der Verein hatte in einer gemeinschaftlichen Klimaklage verlangt, die Ministerien in Tschechien sollten konkretere und konsequentere Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen ergreifen. In seiner am Dienstag veröffentlichten Entscheidung räumt das Verwaltungsgericht aber auch ein, dass der Staat durch Verzögerungen und eventuell gebremste Ambitionen im Kampf gegen den Klimawandel bereits an den Rand der Gesetzesmäßigkeit gelange. Mit dem Dokumentarfilm Odposlechy wird am Dienstag im Prager Kino Atlas der 7. Jahrgang der Woche des ukrainischen Films eröffnet. Das Werk der Regisseurin Oksana Karpovic feierte seine Premiere bei der diesjährigen Berlinale, deren ökumenische Jury auch eine besondere Erwähnung aussprach. Beim Festival, das bis Samstag läuft, sind noch weitere preisgekrönte Filme zu sehen. Vom 2. bis zum 8. Dezember wird das Programm dann in Brünn präsentiert. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien verbreitet bewölkt bis bedeckt. Örtlich gibt es Nebel, vereinzelt auch mit Nieselregen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung auf, aber am späten Abend gibt es im Nordwesten einige Regenfälle. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich bei 5 bis 9, bei anhaltendem Hochnebel nur bei 4 Grad Celsius.
Vielen Dank für die Nachrichten, Daniela. Seit 14 Jahren freuen sich Kinder aus armen Familien in Tschechien zu Weihnachten auf Schuhkartons. Initiiert wird die alljährliche Bescherung von der Diakonie. Martina Schneibergova weiß mehr.
Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder organisiert hierzulande seit 2011 in der Adventszeit die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Das Ziel ist es, zu Weihnachten auch Kinder zu beschenken, die sonst keine Geschenke bekommen würden. Dalibor Hala ist der Sprecher des Projekts. In den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks sagte er:
Das Ziel der diesjährigen Weihnachtssammlung ist es, Kindern, die von Armut bedroht sind, über 60.000 Schuhkartons zu schenken, die voll von Geschenken sein werden. Die Interessenten suchen sich auf der Webseite des Projekts aus, wie alt das Kind sein soll, dem sie Geschenke geben wollen. Den gefüllten Schuhkarton bringen sie dann an eine der 260 Sammelstellen.
Im vergangenen Jahr wurden den Kindern fast 55.000 Schuhkartons voll von Überraschungen zugestellt. Mangel gibt es oft bei Geschenken für ältere Kinder. Manchmal kommen aber auch viel mehr Geschenke zusammen, als es Empfänger gibt. Die Veranstalter der Aktion bringen sie dann im letzten Moment dorthin, wo sie gebraucht werden. Die Diakonie arbeitet mit Behörden, Asylheimen und anderen sozialen Einrichtungen zusammen. Laut Dalibor Hala sollten die Spender daran denken, dass der Schuhkarton oft die einzige Weihnachtsbescherung sein kann, die das Kind bekommt. Darum empfiehlt er, verschiedene Sachen in den Karton zu packen. Hala nennt einige Beispiele.
Das können Spielzeug, Buntstifte oder Zeichenblöcke sein, aber auch ein schönes Kleidungsstück, Kosmetik und kleine Elektronik können geschenkt werden. Wichtig ist, dass die Menschen neue und schöne Sachen in den Karton einpacken, einfach solche, die sie auch ihren eigenen Kindern schenken würden.
Dagegen gehören dem Projektsprecher zufolge keine gefährlichen Gegenstände oder allzu wertvolle Geschenke in den Karton. Die Aktion Weihnachten in Schuhkarton wurde in ganz Tschechien gestartet. Barbara Uldrichová arbeitet in der Diakonie in Westböhmen.
In der Diakonie West werden die Geschenke in den Zentren Arche für Familien mit Kindern in Plzeň, Rokycany und Domažlice eingesammelt. Wir brauchen 896 Geschenke für Kinder aus armen Familien. In diesem Jahr hat sich bei uns unter anderem ein Handballverein gemeldet. Jede seiner Spielerinnen will Geschenke für ein Kind besorgen.
Im Rahmen des Projekts Weihnachten im Schuhkarton können noch bis zum 8. Dezember Geschenke an den Sammelstellen abgegeben werden.
Wahrlich kein Geschenk sind Giftstoffe und Medikamentenrückstände im Wasser. Doch an der Mendel-Universität in Brünn werden nun Algen getestet, die genau diese Rückstände aus dem Abwasser ziehen könnten. Die Fähigkeiten der Algen sollen demnächst im Rahmen eines großen Experiments in einem Klärwerk überprüft werden. Ferdinand Hauser berichtet.
Im Labor von Jan Wesselski wachsen in verschiedenen Behältern unterschiedliche Algen. Das Ziel der Zucht ist es, die ideale Alge zu finden, um Giftstoffe und andere schädliche Substanzen aus dem Wasser zu ziehen. Getestet werden die kleinen Pflänzlein derzeit in einem Bioreaktor. Wesselski erläutert.
Hier untersuchen wir gerade, wie Antibiotika abgebaut werden können. Unter dem Bioreaktor befindet sich ein Tank, in den das teilweise gesäuberte Wasser hineinfließt. Mittels Pumpen wird es dann wieder nach oben geleitet und fließt erneut über die Algen. Dieser Vorgang wird über einige Tage hinweg mehrere hundert oder tausende Male wiederholt.
In dem Bioreaktor leben aber nicht nur Algen, sondern auch Bakterien und mikroskopisch kleine Pilze. All diese Lebewesen zersetzen die gefährlichen Moleküle im Wasser in einzelne Bestandteile, die dann nicht mehr schädlich sind. Wasser ist mitunter aber auch mit Schwermetallen verseucht, die von den Algen nicht zersetzt werden können. Helfen könnten die kleinen Pflanzen aber dennoch, meint Weselsky. Sie könnten die Stoffe immerhin in ihren Zellen festhalten und sie dadurch aus dem Wasser entfernen, erläutert der Biotechnologe. Wie gut die Algen bei der Wasseraufbereitung tatsächlich funktionieren, wird derzeit noch erforscht. Erste Tests seien aber vielversprechend gewesen, meint Laborleiter Pavel Chalopsky.
Wir haben etwa mit Paracetamol und Ibuprofen experimentiert. In 5 Tagen konnten 80% der Stoffe abgebaut werden.
In Flüssen und Bächen schaden aber nicht nur Medikamentenrückstände der Umwelt. Auch Düngemittel von Feldern stellen eine Gefahr dar, unter anderem, da sie Phosphor und Stickstoff enthalten. Diese beiden Stoffe begünstigen die Entstehung von Cyanobakterien und Blaualgen, durch die die Wasserqualität massiv leiden kann. Chalopsky betont allerdings, dass seine Reinigungsalgen auch dahingehend Abhilfe schaffen könnten.
Bei Phosphor geht alles sehr schnell. Innerhalb weniger Stunden können wir 90-95% entfernen. Der Abbau von Stickstoff dauert länger. In rund einer Woche entfernen die Algen 80%.
Die Forscher rechnen derzeit damit, dass ihre Algen in Kläranlagen als letzter Reinigungsschritt eingesetzt werden könnten. Demnächst wolle man deshalb einen ersten Feldversuch starten, sagt Chalopsky.
Wir kooperieren mit der Kläranlage von Židlochovice bei Brünn. Die ersten Experimente dort sollen noch vor Ende des Jahres beginnen.
Die Forscher von der Mendel-Universität ziehen auch in Erwägung, die Algen nach dem Klärvorgang als Brennstoff in Biogasanlagen zu recyceln. Zudem könnten die ausgedienten Unterwasserpflanzen, positive Sicherheitschecks vorausgesetzt, als Düngemittel eine weitere Verwendung finden.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Freitag wurde in Potsdam der Deutsch-Tschechische Journalistenpreis vergeben. Wer die Ausgezeichneten sind, weiß Ferdinand Hauser.
Schauplatz.
Bereits zum 9. Mal wurde der Deutsch-Tschechische Journalistenpreis vergeben. Der Initiator der Auszeichnung ist der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds und dessen deutsche Co-Geschäftsführerin ist Petra Ernstberger. Nach der Preisverleihung in Potsdam habe ich die Direktorin im Interview als erstes gefragt, wie viele Beiträge in diesem Jahr zum Journalistenpreis eingereicht wurden.
Naja, es waren wirklich die höchste Zahl mit rund 121 Einreichungen. Und ich glaube, dass da ein Stück weit auch der Journalismus jetzt das Gefühl für den Preis gekriegt hat. Nächstes Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum, gewachsen ist auch im Bekanntheitsgrad. Und das haben wir eben auch an den Einreichungen gemerkt. Und ich persönlich finde einfach, es zeigt, wie gut der deutsch-tschechische Journalismus ist und welche hohe Qualität und welche Reichweite er inzwischen erreicht hat. Es geht eben nicht mehr nur um den Rückblick auf unsere Geschichte, das ist wichtig, definitiv. Aber es geht auch darauf, was passiert jetzt, was geschieht in der Zukunft. Und das ist einfach fantastisch.
Würden Sie sagen, dass sich die Einreichungen in den letzten Jahren verändert haben, dass irgendwie andere Themen aufkommen oder die Beiträge irgendwie eine andere Struktur haben? Gibt es irgendwelche Trends?
Ja, also Trends kann man nicht sagen, aber ich finde, die Qualität hat sich wesentlich verbessert. Es gab mal wirklich ein Tief, wo wir überlegt haben, rentiert sich so ein Preis überhaupt noch? Aber inzwischen ist das wirklich so toll. Im letzten Jahr, unsere Preise waren im Prinzip alle auf die Historie ausgerichtet. Also so unterschiedlich ist der Bezug, wie die Menschen und die Journalisten sich begegnen und wo sie ihre Themen finden.
Wissen Sie, wie diese Jury-Sitzungen ablaufen? Waren Sie dabei? Herrscht da Einigkeit oder wird schon wild diskutiert? Wie läuft das ab?
Nee, das ist wirklich wilde Diskussion. Das wird ja nach den einzelnen Kategorien unterschieden, also Audio, Text und Multimedia. Und da sitzen dann die unterschiedlichen Journalisten, die sich mit den Kategorien auseinandergesetzt haben und die entwerfen dann auch ihren Blick da drauf und da wird feste abgestimmt und nein, das geht wirklich nicht so. Also ich bin da ganz anderer Meinung, ja. Und dann zum Schluss findet nochmal das Ganze im Plenum statt und da wird dann nochmal entschieden, auch über Milena Jesenska. Also in den einzelnen Gruppen werden Punkte vergeben. Also man hat drei, ja, dann gibt man drei Punkte an den ersten, zweiten und dritten oder auch nur einen oder nur zwei Punkte, je nachdem. Und das ist ein ganz spannender Prozess und ein offener vor allem.
Alles klar, super. Wollen Sie noch was sagen? Haben Sie noch was auf dem Herzen?
Ja, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das 10-Jährige entsprechend feiern können. Und wir können noch mehr Journalisten gebrauchen, die mitarbeiten in der deutsch-tschechischen Welt. Weil das sind Enthusiasten, aber die auch den kritischen Blick nicht verloren haben. Und sowas brauchen wir, damit Menschen wieder wahrheitsgemäß informiert werden.
Der Deutsch-Tschechische Journalistenpreis wird in den drei Kategorien zweimal vergeben, für Beiträge in den jeweiligen Sprachen. In der Wettbewerbskategorie Text konnte Marek Schwehler vom tschechischen Wochenmagazin Respekt die Jury überzeugen. In seiner Reportage mit dem Titel Das Jesdenka schildert er die Irrungen und Wirrungen beim Kauf eines Deutschland-Tickets in den Bahnhöfen von Bad Schandau und Dresden. Zum besten deutschsprachigen Text wurde Philipp Krohns Artikel Herr Tau und die Zukunft ernannt, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien. Krohn beleuchtet darin die Zusammenarbeit tschechoslowakischer und westdeutscher Filmemacher, die mitten im Kalten Krieg bei der Erstellung von Märchenfilmen für Kinder miteinander kooperierten. Ein anderes Kapitel der Geschichte von vor 1989 thematisiert Marianne Allweis, die Korrespondentin von ARD und Deutschlandradio in Prag.
Váš klient, proč nedorazil dneska, řeknete nám?
Protože jeho zdravotní stav to vylučuje.
Prag im April dieses Jahres. Der frühere tschechoslowakische Innenminister Vratislav Weiner.
In ihrem preisgekrönten Feature beleuchtet Allweis Tschechiens Umgang mit den Menschen, die in den 1980er Jahren für den Tod von Flüchtlingen an der Grenze zu Westdeutschland verantwortlich waren. Dabei informiert sie über eine Initiative, die die Verantwortlichen vor Gericht stellen lässt. Zum besten tschechischen Audiobeitrag wurde eine Sendereihe von Adela Petrova gekürt. Diese erschien im tschechischen Rundfunk und setzt sich mit dem Völkermord an der Roma-Minderheit und der Entstehung der Gedenkstätte im tschechischen Letti auseinander. Denn an dem Ort, an dem sich im Zweiten Weltkrieg ein Konzentrationslager für Roma befunden hatte, stand bis vor wenigen Jahren noch eine Schweinemast.
Ich sehe mich als stolze Europäerin, dass ich nun ein kleines Stück dazu beitragen konnte, dass sich nicht nur Deutsche und Tschechen, sondern auch die Roma-Minderheit und die tschechische Mehrheitsgesellschaft annähern, erfüllt mich mit Dankbarkeit.
So Adela Petrova nach der Preisverleihung in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. In ihrer Serie blickt die Autorin nicht nur auf die Genese der Roma-Gedenkstätte in Letti. Sie beleuchtet auch, wie wenig in Tschechien über diesen Teil der Geschichte des Landes informiert wird, etwa im Schulunterricht.
Wir haben noch viel aufzuholen. Der Völkermord an den Roma ist bei weitem noch nicht so gut aufgearbeitet wie der an den Juden. Das zeigt sich nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur, sondern auch in der Belletristik. Denn es wurden schon viele Bücher über den Holocaust an den Juden geschrieben. Aber obwohl es großartige Roma-Autoren gibt, wurde zu ihrer Geschichte bisher nur wenig publiziert.
In der Kategorie Multimedia erhielt Pavel Schimak den Preis für einen Dokumentarfilm über den Schriftsteller Franz Kafka, der in Kooperation des tschechischen Fernsehens und von Arte entstand. Zum besten deutschsprachigen filmischen Beitrag kürte die Jury die Reportage Prags vietnamesische Community startet durch. Sie wurde in diesem Jahr bei Arte ausgestrahlt. Die beiden Filmemacherinnen Katrin Molnar und Jana Schustova nehmen die Zuschauer etwa mit auf den vietnamesischen Markt Sapa in Prag. In den Fokus gerückt werden Vertreter der zweiten und dritten Einwanderergenerationen und ihre Suche nach der Identität. Nach der Preisverleihung habe ich die beiden Regisseurinnen vors Mikrofon gebeten. Als erstes habe ich gefragt, warum sie sich gerade mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und das Wort hat zunächst Katrin Molnar ergriffen.
Die Idee kam aus der Redaktion tatsächlich. Von unserem Redakteur Martin Hoffmann aus der Europa- und Dokumentationen-Redaktion. Und irgendwie ist dort das Thema aufgeploppt und wurde dann sozusagen an mich erstmal herangetragen und dann haben wir uns irgendwie gefunden. Ist interessant auch aus ostdeutscher Perspektive, weil wir natürlich in der DDR auch vietnamesische Einwanderer hatten. Genau dasselbe Programm, was auch in Tschechien, der ehemaligen Tschechoslowakei war. Und allerdings ist uns aufgefallen, dass in Tschechien die vietnamesische Community irgendwie lauter ist, eine stärkere Stimme hat. Und das war interessant für uns, zu gucken, welche Rolle spielt die vietnamesische Community hier und das zu vergleichen. Und es hatte auf jeden Fall so eine Anbindungsfähigkeit.
Ich habe gehört, es ist Ihre erste gemeinsame Arbeit. Wie hat das funktioniert?
Das ist so, dass ich in Jahren 2000 bis 2005 in der deutschen Redaktion von Radio Prag arbeitete als Webeditärin. Und Robert Schuster, der dort auch irgendwie Mitarbeiter war, der wusste, dass ich jetzt im Tschechischen Rundfunk für eine Sendung mezi námi, zwischen uns, arbeite und dass ich manchmal über die vietnamesische Minderheit auch Reportage mache. So sagte die deutsche Fernsehen will dieses Film über Vietnamesen drehen, kannst du ein bisschen helfen? Und ich dachte, ja, ich gebe ein paar Kontakte und das ist fertig. Aber dann plötzlich musste ich den ganzen Film organisieren, mit wem werden wir drehen, wann, wo, was und dann alles bei den drei Tagen dolmetschen und dann ein bisschen dann auch Team organisieren, was wir gedreht haben. So 22 Drehstunden hatten wir, da musste das jemand noch übersetzen auf Deutsch oder auf Englisch und das musste ich auch noch organisieren und dann Korrekturen machen und so.
Wie sind Sie denn bei der Recherche vorgegangen? Wie haben Sie sozusagen die Protagonisten gefunden? Sind Sie einfach drauf los oder haben Sie irgendwelche Organisationen angeschrieben?
Ich gehe immer so vor, dass ich erstmal ganz viel lese, was es in den Medien alles schon für Berichterstattung gab. Und ich glaube aber, Jana, du kanntest doch vorher schon Duck.
Ja, ich habe mit Duck ein paar Monate vorher ein Interview gemacht und er hat mir sehr gefallen, weil er erstens seine Geschichte sehr schön erzählen kann, aber damit er noch Vietnamistik studierte, er kann das auch irgendwie besser erklären, wie das mit der Kultur, mit der Tradition, mit der Bräuche, wie das geht. Er hat mir sehr gefallen.
Und Tung ist in unsere nähere Auswahl gefallen, weil er einfach wirklich nochmal eine besondere Biografie hat. Er ist quasi, Jana, hilf mir, wie war das, der erste geborene Vietnamese,
In der Tschechoslowakei,
wobei das eigentlich untersagt war, Familien damals zu gründen. Ne? Ja. Und er war sozusagen ein Top-Secret-Baby.
Ja, die sollten eigentlich abgeschoben sein nach Vietnam, weil er geboren war, aber die Mutti, die hatte gesundheitliche Probleme und der Arzt erlaubte das Abschiebung nicht. Und dann kam die Samtene Revolution und die konnten bleiben plötzlich.
Tung stand nochmal vor ganz anderen Herausforderungen in seiner Jugend. Sein Vater ist früh gestorben, die Mama ist krank geworden und er hatte, glaube ich, echt nochmal ganz andere Herausforderungen als zum Beispiel Duck.
Würden Sie denn aber sagen, die vietnamesische Minderheit sozusagen und die tschechische Mehrheitsgesellschaft, das ist eine Beziehung, die problemfrei ist oder dass da alles gut läuft? Also ich habe das Gefühl, dass oft die Tschechen zu den Vietnamesen irgendwie sehr überheblich sind. Ja, zum Beispiel wird immer geduzt im Potravini, in dem Kiosk, ne? Und nicht gesiezt, der Kassierer an der Kasse. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich arbeite normalerweise für die Roma-Sendung, dann denke ich, das ist viel bessere Beziehung zwischen Tschechen und Vietnamesen. Wenn ich das mit der Roma vergleiche, dann ist das viel, viel, viel besser. Deshalb mir scheint das ziemlich idealistisch, obwohl es auch nicht ideal ist. Ja, manchmal schimpfen die Leute, aber andererseits die Tschechen sehen, dass die Vietnamesen sehr fleißig sind, dass sie sehr arbeiten und das, also es gibt auch viele Leute, die die Vietnamesen lieben, weil die gerne in die Geschäfte, in die Restaurants, die brauchen einfach diese arbeitsfähige, fleißige Menschen.
Ich glaube, die Frage muss man vielleicht lieber den Vietnamesen stellen. Und ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil ich ja nun mal nicht in Tschechien lebe. Aber also, was die dritte Generation oder die zweite Generation vielmehr erreicht hat, das ist immens. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, auch im Zusammenleben mit der Mehrheitsgesellschaft, wenn man das mit der ersten Generation vergleicht. Aber natürlich gibt es Probleme und es ist nicht alles Freude, Friede, Eierkuchen, nach wie vor nicht.
Nicht vergeben wurde in diesem Jahr die Sonderauszeichnung für langjährige herausragende journalistische Tätigkeit. 2023 wurde sie Till Janzer, dem Leiter der deutschen Redaktion von Radio Prag International, zuteil. Wie jedes Jahr vergeben wurde in Potsdam hingegen der Sonderpreis Milena Jesenska. Er ging an Lukas Hodek, der sich in einer Podcast-Reihe mit der Geschichte namibischer Kinder auseinandersetzte. Sie kamen in den 80er Jahren in die Tschechoslowakei und wurden später in ihr Land, das ihnen damals völlig fremd war, zurückgeschickt. Hodek spürte einige der Kinder von einst in Namibia auf und zeichnete ihre Schicksale nach. Zu Beginn des festlichen Abends wurde an Adam Czerny erinnert, der im Juni dieses Jahres verstorben ist. Czerny war Vorsitzender des Tschechischen Journalistenverbandes und mehrere Jahre lang saß er auch in der Jury des Deutsch-Tschechischen Journalistenpreises.
Alle Gewinnerbeiträge und die dazugehörigen Videoporträts können auf der Website des Deutsch-Tschechischen Journalistenpreises eingesehen bzw. aufgerufen werden. Am Mittwoch, da bilanzieren wir unter anderem ebenfalls ein tschechisch-deutsches Projekt, nämlich Musica non grata. Die gleichnamige Veranstaltungsreihe ist nun nach 4 Jahren zu Ende gegangen. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.